Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute soll es um die Kinder gehen. Sind Kinder unbehauene Steine, die wir als Erwachsene zu behauen, nach unseren Vorstellungen zu behauen haben, damit sie eine anständige Form bekommen? Oder gar unbeschriebene Blätter, die wir Erwachsenen sozusagen programmatisch vollzuschreiben haben? Oder doch nicht? Und über dieses Thema, ob wir von Kindern vielleicht sogar lernen können, möchte ich heute mit meinem Studiogast Elisabeth Götz sprechen. Wir haben uns ja schon einmal kurz getroffen und haben gesagt, nee, da ist so viel drin, was du in deinem Leben als Lehrerin oder auch Lernende alles erlebt hast. Magst du einfach mal so für unsere Zuschauer kleinen biografischen Abriss? Also du bist eine Ostfrau, eine starke Ostfrau.
Ganz bestimmt, so. Ja. Schönen Dank erstmal für die Einladung.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, aber wahrscheinlich in der Kindheit.
Am besten.
Also ich bin auf alle Fälle ein Kind gewesen, das ungeheuer interessiert war, also total an allem, was es überhaupt gab, und habe schon in jüngster Kindheit also Erfahrungen gemacht, wo ich dann manchmal gefragt habe, was machen die Erwachsenen da? Ich verstehe es gerade nicht und ich habe das dann irgendwie in meine Akten gelegt und habe es später dann immer wieder in der Schule rausgeholt und habe gedacht, Moment, das kennst du doch auch. Also weil Kinder ja immer wieder die Erfahrungen für sich machen und neue Entwicklungen nehmen. Und ich habe dann gedacht, das kennst du auch. Also geh einfach immer wieder auch auf deine eigenen Erfahrungen zurück.
Du hast
also
schon aufgeschrieben.
Ich habe vieles aufgeschrieben. Ich habe auch vieles leider so, also es gibt auch so eine Zeit, wo ich Tagebücher tatsächlich verbrannt habe, weil ich gesagt habe, der Abschnitt ist abgeschlossen.
Ja,
okay. Ich bin heute manchmal ein bisschen traurig darüber. Ja, aber ich krieg's ja trotzdem, also im Gedächtnis habe ich's. Also es ist nicht weg. Aber es liest sich natürlich dann manchmal ganz gut. Und ich habe dann auch immer wieder sehr lustige Erfahrungen gemacht mit meinen eigenen Schriften, ja.
Also wie hast du dann deine Schulzeit erlebt, wenn du so ein interessiertes junges Wesen warst? Wir im Westen bekamen ja sozusagen eine 0815 Informationsspritze. Da war nicht viel Interessantes, also selten. Also dass man mit den Fragen, die man so hatte, tatsächlich weitergehen konnte.
Also ich glaube, ich habe sie mir immer selber gestellt, die Fragen. Also ich war immer sehr interessiert an allem, aber mit der Schule hatte ich natürlich auch mein Problem, weil ich nicht immer konform war.
Ja.
Also das ging auch gar nicht. Einmal war ich, glaube ich, so, dass ich gewartet habe, bis irgendwas sich entwickelt. Und dadurch war ich natürlich die berühmte Spätzünderin. Aber letztendlich war es auch sehr hilfreich. Und ich habe gemerkt in der Schule, ich war an allem interessiert. Ich war zum Beispiel, also es ist vielleicht ganz wichtig, dass ich, also von der Familie her, war schon eine christliche Fundierung da, aber nicht streng. Also ich konnte da auch locker sein. Und in der Schule war natürlich die politische Orientierung, aber ich habe zu meiner Zeit, ich bin ja 56 in die Schule gekommen, da habe ich das nicht so straff empfunden. Also weil ich ging überall hin. Ich ging genauso zur Christenlehre wie zum Pioniernachmittag.
Und da
ich
hat auch wollte mit was gesagt.
Nö. Bis ich dann mich irgendwann entschied, das eine mal zu lassen und das andere ein bisschen mehr zu machen. Aber ich wollte es eigentlich, weil ich wollte Leben kennenlernen. Ich wollte Menschen kennenlernen. Und ich weiß noch, als wir im Freundeskreis, also waren wir ja noch Kinder, so die Diskussionen hatten, ja, und wir gehen in die Christenlehre und wir sind sozusagen die ordentlichen Artigen oder sonst was. Das war nicht meins, das wollte ich gar nicht sein. Und deshalb habe ich gesagt, ach, ich gehe da mal lieber ein bisschen Kinderwagen ausfahren. Also das hat meine Mutter gar nicht gewusst, dass ich dann nicht mehr hingegangen bin. Ich habe dann immer so meine eigenen Entscheidungen getroffen, die glücklicherweise von meiner Familie manchmal zähneknirschend, aber getragen worden. Also sie stand immer hinter mir.
Also du wurdest nicht gebrochen?
Ich wurde, nicht gebrochen. Es gab schon harte Zeiten. Mhm. Ich glaube, das war aber nicht also sozusagen der böse Wille. Ich habe also meinen Vater zeitig verloren und meine Mutter war dann alleine und auch schon älter. Als ich geboren wurde, war sie schon über 40 und ist ja heute nichts Neues mehr. Aber damals war es schon ein bisschen eine Ausnahme. Und ich habe dann aber bei ihr gemerkt, dass sie zwar zähneknirschend und manchmal schon auch noch mit den alten Methoden, mal ich hau dir mal eine oder sowas agiert hat. Aber letztendlich habe ich später halt verstanden, dass es ihre Ängste waren. Mhm. Und die habe ich für mich sozusagen ausgeglichen. Und deshalb kann ich auch über sie reden und weiß, sie ist in meinem Herzen und da ist sie gut aufgehoben auch. Mhm. Ja, weil ich weiß, eigentlich hat sie mir nichts anderes gegeben, als sozusagen den Denkanstoß, was anderes zu machen.
Und wie kam das in der Schule an?
Naja, in der Schule war es eigentlich so bis zur 7. Klasse, hab ich ziemlich gerudert. Also ich hatte immer viele Freunde um mich rum und ich kann auch wirklich sagen, ich glaube, ich wurde gemocht. Mhm. Also es gab niemanden
nicht gemobbt,
jetzt,
sondern gemocht.
Nee, ich wurde wirklich gemocht. Also ich habe mich wohlgefühlt und so. Ich war auch der Klassenclown, also das habe ich auch gemacht. Aber das führte mich letztendlich dann dorthin, dass ich immer schlechter wurde. Mhm. Also ich wurde immer schlechter in der Schule. Mhm. Ja. Und dann gab es so einen einschneidenden Moment, wo ich also sozusagen eine Klasse verlassen musste. Und der hat mich, glaube ich, sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. Mhm. Weil ich plötzlich gemerkt habe, Moment, du zeigst ja gar nicht das, was du wirklich kannst.
Ja.
Du wirst hier immer schlechter und das bist du gar nicht. Und bin heute noch diesen Lehrern dankbar, die sozusagen mir diese Zeit gelassen haben. Also die neue Klassenlehrerin, die ich dann bekam, die ließ mir Zeit und ich war sehr störrig. Mhm. Also ich habe dann wirklich 3 Wochen vor der Tür gestanden, in jeder Pause. Und sie hat es zugelassen und hat nur immer mal gefragt, gehst du wieder rein? Und irgendwann habe ich es gemacht. Mhm. Und dann hatte ich dort wieder die Freunde und ich war innerhalb eines Jahres also mit zur Spitze fast aufgestiegen. Also das heißt, ich wusste, ich kann was, aber ich merke, oder vielleicht hat mich diese Situation auch sehr geprägt, diese Lehrerin, beziehungsweise auch noch meine Deutschlehrerin, die wirklich so dieses, die haben mich als Kind erkannt, ich habe mich immer erkannt gefühlt. Mhm. Ja, nicht, dass ich irgendwie nur was Ausgeflipptes bin, sondern dass ich jemand bin, der auch viele Interessen hat. Mhm. Ja. Und das, an die Zeit denke ich deshalb sehr gern
erkannt
zurück.
Erkannt und respektiert.
Erkannt und respektiert und das waren einige Lehrer. Und, ich glaube, deshalb bin ich es vielleicht auch geworden, letztendlich nach ein paar kleinen Hürden. Ja, und es war eine gute Zeit. Also 40 Jahre war eine gute Zeit.
Okay. Und du bist dann selber Lehrerin geworden?
Ich bin dann echt selber Lehrerin geworden.
Ohne Umweg über Beruf oder
nee,
so?
Nee, ich habe schon kleine Umwege gemacht. Ich habe hier zum Beispiel in Leipzig mich 2 Jahre lang an der Theaterhochschule beworben. Also ich habe viel im Theater in Plauen gemacht, habe ein bisschen so, also wir hatten einen Theaterclub, ich ging also regelmäßig ins Theater. Mhm. Ich habe alles rauf und runter ein-, zweimal und mehr gesehen. Also ich war wirklich sehr interessiert. An diesem. Dann habe ich natürlich auch mich mit vielen Dingen beschäftigt, die das Theater betreffen, die Schauspielerei. Und ich merke zum Beispiel, also gerade in meinem Beruf, ne, also es ist ja auch wichtig, dass man aus bestimmten Situationen handeln kann. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel Hoch-Tief-Status daraus handeln können. Das habe ich einfach irgendwie so autodidaktisch dann gelernt, nachdem ich hier in Leipzig dann, also ja, ich habe immer so ein bisschen auf Fingerzeige, Lessing sagt immer Fingerzeige, und ich habe immer auf Fingerzeige geachtet, wo kriege ich einen Hinweis. Und hier in Leipzig hat der Musikdozent, der mich geprüft hat, hat dann gesagt, warum machen Sie nichts mit Musik? Ups, dachte ich. Und letztendlich habe ich es dann gemacht.
Du bist Musiklehrerin
geworden. Ich bin Musiklehrerin geworden und natürlich Deutschlehrerin. Deutschlehrerin übrigens, weil meine damalige Deutschlehrerin, die ich immer noch liebe und mag, die hat mal gesagt, also es ist das Beste, wenn ihr das als Beruf ergreift, was euch die meisten Schwierigkeiten bereitet. Und da habe ich dann immer gegrübelt und habe gedacht, Ja, klingt komisch.
Das war Deutsch damals?
Das war in Deutsch damals, hat die das so gesagt. Mhm. Und ich habe ja tatsächlich, also Deutsch habe ich wirklich unter Mühen. Weil, das war auch so eine Sache aus meiner Kindheit, ich habe gelesen, ich habe unendlich viel gelesen. Mhm. Meine Mutter ist bald wahnsinnig geworden, also ich, und in der Bibliothek die auch, weil ich dann immer gesagt habe, nee, habe ich schon gelesen. Mhm, mhm. Konnte man ja noch nicht in die Reihen gehen, ne? Wurden einem ja die Bücher noch gegeben. Und da habe ich aber gemerkt, ich habe gelesen, aber ich habe keine Buchstaben gelesen. Und das war für mich später dann, als ich mal drüber nachgedacht, überraschend. Ich habe sofort Bilder gesehen. Mhm. Ich habe, glaube ich, die Buchstaben gelernt und dann entstanden aber sofort Bilder. Mhm. Und dadurch war ich erstens mal immer langsamer, weil ich ja immer diese Bilder, jetzt kommen die Bilder. Also nehmen wir mal an, im Deutschunterricht wird ein Gedicht interpretiert, ja. Bilder. Elisabeth hatte die Bilder und die Lehrerin ging weiter und ich dachte so, oh, wo war jetzt der Anschluss? Mhm. Und ich habe dann später eigentlich erst darüber nachgedacht, dass ich mir klar gemacht habe, ich habe ja nicht irgendwas falsch gemacht, sondern ich habe was gemacht, was aus meinem Inneren so entstanden ist.
Ja.
Und diese Erfahrung habe ich eigentlich immer wieder gemacht. Die habe ich immer wieder, mache ich heute noch. Mhm. Ich mache die Erfahrung, dass aus meinem Inneren was entsteht, wenn ich es zulasse, wenn ich mich nicht zu sehr einengen lasse. Und ich kann mich zwar bestimmten Bedingungen also auch einordnen, das kann ich auch, aber ich merke sofort, wenn es nicht mehr geht. Oder manchmal auch ein bisschen über, dem sofort würde ich vielleicht jetzt gerade nicht sagen, habe ich gerade gemerkt, also manchmal ein kleines bisschen später. Ja. Und das war eigentlich so meine Schulzeit. Ich habe zum Beispiel auch sozusagen gegen den Willen meiner Mutter mir eingefordert, dass ich weiter zur Schule gehen kann. Die wollte, dass ich nach der 8. Klasse rausgehe und Schneiderin lerne, was ich sehr gerne gemacht habe. Ja, ich habe da schon viel gemacht, also geschneidert, aber ich wollte das nicht als Beruf. Ja, meine Mutter saß täglich an der Nähmaschine und da ich in diesem Betrieb, auch das ist vielleicht was Schönes. Ich bin in diesem Betrieb aufgewachsen. Mhm. Die haben so Mädchenkleider hergestellt und waren damals übrigens noch privat. Mhm. Und in der Zeit, wo sie privat waren, war das für mich mein Zuhause.
Okay.
Weil ich konnte von der Schule kommen, ich bin da rein. Irgendeiner hat immer ein Gespräch mit mir gesucht. Und wie gesagt, da ich sehr interessiert war, habe ich natürlich auch viel mit den Leuten gequatscht. Und das änderte sich später, als die wurden dann halbstaatlich und dann war ich ja dann sowieso raus.
Ja,
und
ja.
Aber diesen Übergang habe ich an meiner Mutter noch gesehen, die also wirklich die letzten Jahre quälend vor dieser Maschine saß. Also, und sie war immer eine sehr geachtete Näherin gewesen, aber mir tat sie dann leid, weil sie eigentlich das Tempo nicht mehr mithalten konnte. Und da war ich manchmal wütend, weil ich dann gedacht habe, warum wird sie nicht geachtet für das, was sie immer geleistet hat?
Und auch mit dem Tempo, dass du auch eher eine langsamere bist?
Ich bin langsam, wobei also, das meine Freunde wahrscheinlich nicht sagen würden. Mhm. Also ich renne auch viel im Leben. Aber ich meine eigentlich mehr so dieses Innere, also auch die innere Entwicklung. Ich habe zum Beispiel, als ich mich mit Gerald Hüther und dessen Erfahrungen und Schriften also auseinandergesetzt, habe ich zum Beispiel gemerkt, ich erlebe plötzlich was für mich ein Aha-Erlebnis war. Ich habe das alles schon erlebt. Und plötzlich schreibt jemand das auf. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es anders aufgeschrieben. Ich habe mit Freunden geredet. Ja, das war meins. Aber ich habe dann auch ihm geschrieben. Ich sage, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass jemand das aufschreibt, weil dieses den Lauf lassen und diese Zeit für die Entwicklung der Kinder lassen. Ich hätte mir das manchmal gewünscht. Also ich bin natürlich auch ab und zu mal dann in Situationen gekommen, wo ich gemeint habe, oh, jetzt würde ich gerne langsamer laufen, aber es wird mir gerade nicht gestattet. Und als ich dann also Lehrerin geworden bin, ich war immer jemand, der viel verändern wollte. Also wo ich was gemerkt habe, da könnte man was anders machen. Das wollte ich immer tun. Und ich habe dann aber gemerkt, also das war nicht immer leicht als Lehrerin. Also als ich dann, ich meine, gut, das Studium war eigentlich auch noch eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe, glaube ich, immer wieder Glück gehabt, dass ich auch auf Menschen getroffen bin, mit denen ich auch reden konnte. Mhm. Also auch so einige Dozenten, an die ich mich erinnern kann, die dann einfach so im Herzen geblieben sind, weil sie nicht so Blabla waren, sondern sie haben herausgefordert. Und Herausforderungen mochte ich immer. Also ich habe dann immer gedacht, oh, okay, ich probiere das jetzt mal. Mhm. Ja. Und das Studium war dazu also wirklich die richtige Hürde. Ne?
Aber mussten damals nicht die Lehrer, vielleicht ist das jetzt einfach ein Halbwissen, wenn sie in die Schule gingen, mussten sie ja sozusagen auf ihre Systemkonformität hin irgendwas ablegen. Wie
ja.
war das bei dir?
Naja, eigentlich war das bei mir, ja, interessanterweise habe ich ja, als ich 18 war, also wie gesagt, ich habe aber immer wirklich, das muss ich sagen, Lehrer um mich gehabt, mit denen, also ich im Austausch stand, ja. Und da bin ich damals, also weil ich gesagt habe, okay, ich will mal was anderes machen. Ich wollte auch nicht das, was meine Familie macht, komischerweise. Also bin ich damals in die SED eingetreten und habe gedacht, ach Gott, mache ich jetzt mal was anderes. Okay. Ich habe dann also zu Hause den Kampf gekämpft, dass ich mal Ostfernsehen gucken konnte. Also ich bin ja wirklich mit dem Bayerischen Rundfunk und auch dem Fernsehsendern groß geworden. Aber letztendlich habe ich dann halt heimlich das andere. Ich habe umgedreht heimlich dann das andere geguckt, als wir dann endlich einen Fernseher hatten, als ich 12, glaube ich, war. Mhm. Aber das war alles für mich in Ordnung. Es passte für mich. Mhm. Und als ich dann damals da eingetreten bin, habe ich auch, also ich kann mich noch an meinen Zeichenlehrer erinnern, da haben wir heiße Diskussionen geführt. Und der sagte damals auch so, ja, ich möchte gerne was verändern. Ich möchte nicht alles nur so lassen, wie es ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist genau meins. Das will ich. Mhm. Ich sehe ja auch, wo manche Dinge also nicht gut tun oder wehtun oder wie auch immer. Ne? Und ja, das war eine harte Schule. Also die harte Schule führte eigentlich zu einer ganzen Reihe von kuriosen Situationen. Also während des Studiums ging es noch. Also da, ja, ich habe dann auch viele Dinge gemacht, die mal so ein bisschen raus konnten aus dem Gefüge. Also was ich zum Beispiel total schön fand, war, dass ich immer die Studenten aus Wolgograd betreut habe. Und dadurch habe ich natürlich was anderes kennengelernt. Ich war auch in Wolgograd öfter gewesen. Und ja, ich habe die russische Seele gesucht.
Schön. Ja.
Ich habe sie übrigens in einer Freundin gefunden, die heute meine längste und älteste Freundin ist in Potsdam. Mhm. Ja, weil ich einfach merke, da ist sie.
Also, die russische Seele.
Genau.
Da haben wir ja, glaube ich, ganz viel Verbindung.
Ja, genau.
Zur deutschen Seele. Ja.
Ja.
Aber wie war deine Lehrerschaft dann?
Also die Lehrerschaft, die begann natürlich erstmal ein bisschen kurios, weil man hat ja auch noch das Privatleben, ja, und ich hatte, ich war, bevor ich also in den Schuldienst ging, war ich bereits schwanger und sollte dann den Wunsch, den ich einmal ins Tagebuch geschrieben habe, als 13-Jährige erfüllt bekommen, nämlich, ich wünsche mir später einmal Zwillinge.
Ah, okay.
Habe ich aber übrigens noch mit einem L geschrieben. Habe ich gedacht, da wollte jemand was korrigieren, hat gemerkt, das sind zwei. Ich bekam zwei also L's. Zwillinge und interessanterweise, ich war ein Faust-Fan. Also ich mochte Faust und ich habe immer gemerkt, so diese zwei Seelen in meiner Brust, die habe ich. Ich habe die und ich, manchmal haben die mich irre gemacht, weil ich gedacht habe, oh, wie soll ich die wie sollen die übereinkommen? Und dann kriegte ich auch noch meine beiden Kinder. Und ich habe gestern gerade meiner Tochter gesagt, ich bin so dankbar, dass ich euch habe, weil ihr eigentlich die Herausforderung auch meines Lebens wart. Weil das, was ich innen hatte, machen die außen. Das ist irre.
Ja, Kinder sind ja unsere Spiegel, ne?
Ja, genauso empfinde ich es auch. Also ich liebe die unendlich. Also ja. ich weiß, dass unser Weg überhaupt noch nicht zu Ende ist, sondern immer wieder, das sind immer wieder ganz neue und überraschende Sachen. Und letztendlich hat es auch alles was mit meinem Lehrerinnen-Dasein zu tun gehabt, weil ich natürlich, also als ich nach Potsdam kam, ich habe erst vorher noch so eine kleine Gastrolle in also heute MacPom, aber gespielt auf irgendeinem Dorf, wo ich eigentlich ziemlich unglücklich erstmal war, weil ich dort also keine Bedingungen hatte, also eine Wohnung ohne Klo oder, also es war alles eine Katastrophe mit zwei kleinen Kindern. Ja. Ne? Aber ich wusste ja, ich gehe nach Potsdam und das wollte ich auch gerne. Potsdam war schon immer komischerweise so ein hatte eine Anziehung für mich. Ich komme ja aus Plauen im Vogtland. aber Potsdam hat mich angezogen. Und dann bin ich also mit meinem damaligen Mann auch dorthin gegangen und habe also nach einem halben Jahr, als wir da angekommen sind, auch eine Stelle bekommen in einer Schule dort. Und da kam eigentlich schon die erste Herausforderung. Also ich habe ganz viel aus dem Bauch heraus gearbeitet, weil ich immer das Gefühl hatte, also ich muss ja sehen und mitkriegen, wie die Kinder sich fühlen und so weiter. Aber ich war noch gefangen in alten Mustern. Also ich habe ja meine Erziehung genossen und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich in den Anfangsjahren manchmal wirklich wütend wurde, wenn die nicht hören wollten oder ich dachte immer, irgendwie kommst du, glaube ich, hier nicht so weiter.
Ja.
Und es gab da tatsächlich mal eine Situation, und heute stehe ich dazu, also ich war total wütend und schmiss so einen Schlüssel auf eine Bank. Und da sagte ein Schüler, das war, glaube ich, eine 10. Klasse, und da sagte, guckte der mich an und sagte zu mir, das machen Sie nie wieder. Da habe ich kurz gestutzt und habe gesagt, okay, das verspreche ich dir. Also ich habe nur aus meinem Inneren heraus gehandelt, ja, ne? Ja. Weil ich gemerkt habe, nee, das bist du gar nicht. Warum machst du es? Und dann habe ich angefangen, ne? Und da habe ich halt schon gemerkt, dass die, ja, natürlich hat mich meine Mutter autoritär erzogen, wie es halt immer war. Und meine Mutter war ja nun, die ist 1909 geboren gewesen und ich meine, ich wusste ein bisschen was aus ihrer Kindheit, aber nicht viel. Die haben ja früher nicht so viel erzählt, also manche jedenfalls nicht. Und ich wusste schon, dass sie, wenn sie nicht konform war, Dresche kriegte.
Ja.
Ja? So. Also, das hat mich schon beschäftigt. Warum passiert das? Also, ich habe immer die Fragen gestellt.
Ja.
Ja? Und ich habe dann halt gemerkt, ich habe ein paar Sachen in mir, die habe ich übernommen. Und was wir vorhin schon gesagt haben, ne, mit der Erziehung ist es ja immer so eine Sache, ja, wir können uns anstrengen, das und das zu machen oder wir haben große Ziele, das und das wollen wir machen, aber wenn wir es ihnen nicht vorleben, dann sagen sie, wenn du das kannst, kann ich das auch. Und das, in den Fängen war ich einfach und das war so die Anfangsjahre. Die haben bei mir 7 Jahre gedauert, also ich war 7 Jahre an der Schule, aber die Schule war also sehr diktatorisch und es war wirklich so, also ich habe mich immer wieder mit Schülern unterhalten, auch in den letzten Jahren mit ehemaligen, die sagen alle, also eigentlich hatten die Lehrer Angst und die Schüler. Vielleicht weniger Angst hatten die, die ganz konform liefen.
Ja.
Aber das ist mir halt nie gelungen, weil ich es auch nicht wollte wahrscheinlich, weil ich gemerkt habe, nee, irgendwas was stimmt da nicht. Ja. Und ich habe dann also ja immer mal wieder irgendwie ein bisschen was gesagt. Dann habe ich mehrere so eine Parteistrafen gekriegt. Und da habe ich gedacht, ich glaube, ich muss hier raus. Das geht gar nicht. Ja, warum soll ich mir das antun? Ja. Und das hätte ich aber in der Schule nicht gekonnt. Also das habe ich kapiert. Weil diese Frau hätte mir, glaube ich, also sozusagen die Beine weggezogen. Also die dann hätte ich meinen Beruf nicht mehr ausfüllen können, den ich ja liebte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich gehe. Und da habe ich das erste Mal, nicht das erste Mal, als Kind habe ich das auch schon, aber jetzt als Erwachsene auch schon den Entschluss gefasst, ich gehe, weil ich die Frau nicht hassen möchte. Also das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich wusste, die treibt mich an eine Grenze oder ich lasse mich an eine Grenze treiben. Also nicht nur, dass sie, sondern auch ich lasse es ja zu. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich erst mal versucht, also aus dem Beruf, dachte ich, wie mache ich das? Ich mache was anderes, irgendwie in so einem Wohnheim wollte ich dann plötzlich arbeiten. Aber mich hat keiner genommen, weil ich ja sozusagen Vorstrafen hatte. Also das ging nicht. Und dann habe ich immer überlegt, dann hatte ich gekündigt und habe gedacht, wow, was machst du jetzt hier? Ich habe wirklich gekündigt mit zwei kleinen Kindern und war dann aber schon allein. Also ich habe mich von meinem Mann getrennt, wo auch Gewalt eine Rolle spielte. Also ich bin ja immer wieder damit konfrontiert worden. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt einen Weg finden. Und den gab es nicht für mich als Lehrerin. Weil zu DDR-Zeiten, wenn man als Lehrer gekündigt hat, durfte man in keinem Betrieb, also irgendwo eingestellt werden. Es durfte einen niemand, also im staatlichen...
Aber wenn alles VEBs waren...
Nee, durfte einen niemand einstellen. Und das war, da habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Das ist mir, dann kam das so, ne? Dann dachte ich, ach du meine Güte, ich kriege keine Arbeit, was mache ich denn? Und da habe ich komischerweise, diese Ironie des Schicksals, ne? Ich hatte dann sozusagen zwei Monate fast genossen und dachte, oh, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich aber im August wieder zu diesem Kaderleiter, nannte sich das damals, ne? Ein schöner Name immer, wenn die sich den vorstellt. Und dann habe ich gesagt, ich komme wieder. Und da haben die mich einfach wieder genommen. Da habe ich gedacht, komisch ist das. Also da habe ich schon gegrübelt. Ne?
Aber nicht an der gleichen Schule?
Nee, da bin ich nicht an die gleiche Schule. Ich wollte ja sowieso weg und bin an eine andere Schule in Babelsberg gegangen. Und in der Schule hatte ich auch, also ich habe da wirklich gute Beziehungen auch zu der Klasse. Ich habe heute noch mit diesen Mädels, Jungs Kontakt und wir tauschen uns immer noch aus, weil mich auch immer interessiert, was ist von dem geblieben und was ist weg. Mhm. Ja. Und da ging es mir eigentlich ganz gut. Aber ich hatte eine Entscheidung getroffen. Als ich nämlich den Parteisekretär sah, habe ich gedacht, hier kannst du gehen. Weil, also der war mir sehr weichlich. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, ich kann jetzt einfach nur sagen, weich. Mhm. Also der war nicht so straight, so irgendwie. Keine Ahnung.
An der Schule?
An dieser Schule dann. Und ich hatte in der Zeit, es war auch spannend, ich war ja nun Musiklehrerin, ne? Und ich wollte eigentlich immer nur dasselbe machen. Also ich bin immer jemand, der braucht Abwechslung. Und ich hatte viele Jahre in Potsdam im Lehrerchor gesungen, war alles okay und so. Und dann gab es aber da Auseinandersetzungen. Ich dachte, nee, da habe ich keine Lust drauf, ich will singen und nicht streiten. Und dann bin ich in den Oratorienchor gegangen, der von Potsdam, ne? Der Friedenskirche. Tja, und das sprach sich rum. Da war ich noch sozusagen Genossin. Und dann bin ich natürlich bestellt worden, ne? Und dann gab es endlose Auseinandersetzungen. Und ich habe dann aber gesagt, wisst ihr, ich bin Musiklehrerin und ich habe einen Bereich von Musik noch nie gemacht. Ich habe noch nie Oratorien gesungen. Ich will das machen. Und das hat mit meiner Einstellung oder so gar nichts zu tun. Ja? Nee, das geht nicht und ich würde ja dann und so weiter und so fort. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, das geht nicht. Also das kann keiner mit mir machen, dass ich etwas, was ich mit Lust und Liebe mache,
und Freude,
mir das jemand nehmen will.
Ja.
Und und dann kam halt der Tag, wo ich dann gesagt habe, tschüss. Und interessanterweise habe ich noch in Erinnerung behalten, dass eine der Kolleginnen sagte, naja, Bach ist ja schön. Der hat ja gute Musik geschrieben, aber die Texte. Und da habe ich gedacht, nee, tut mir leid, aber mit euch kann ich mich darüber jetzt nicht mehr unterhalten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich rausgegangen, dazu stehe ich auch. Ich habe mich draußen hingesetzt, habe geheult, weil ich gedacht habe, es ist so verrückt. Ich bin überhaupt nicht jemand, der jemandem was Böses will. Im Gegenteil. Aber ich werde schlecht gemacht, weil ich nicht so denke, wie andere denken wollen. Und diese Traurigkeit habe ich mitgenommen und habe gedacht, so, ich muss was anders machen. Habe noch ein bisschen als Lehrerin gearbeitet, hatte auch eine ganz tolle Klasse, die ich aber dann plötzlich weggenommen kriegte und die das auch mitkriegten. Also mit denen bin ich aber heute noch verbunden. Das ist total spannend und interessant, wie die das heute sehen. Und da habe ich halt kapiert, ich muss was anders machen. Und hatte Glück, dass ich wirklich viele Freunde habe oder hatte, auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon, die dann sagten, naja, also bei der evangelischen Kirche, Frauenhilfe, da wird eine Stelle frei. Mhm. Na, ich gedacht, ach, eigentlich ist es ja interessant. Also du kannst was verbinden aus deiner Kindheit.
Wenn kein VEB dich und einstellen
genau,
darf.
Genau, ja. Dann versuche ich es da. Ne? Und ich habe 14 Tage gezittert, wirklich gezittert, weil ich nicht wusste, ob ich sozusagen uns drei über die Runden kriege. Und dann habe ich aber eine Zusage gekriegt, habe noch eine schöne Ausbildung gemacht als Gemeindehelferin und Katechetin im Burkhardthaus in Potsdam mit sehr guten Dozenten, wo ich eigentlich so dieses Lernen wieder als absolute Lust empfunden habe. Ja, also das war einem manchmal auch ein bisschen verloren gegangen.
Hast du dann auch mit Kindern gearbeitet?
Ich habe immer mit Kindern, Kindern gearbeitet. Ja, es war nicht nur Frauenhilfe, sondern das war ja eigentlich so dieser Begriff, der aus den, keine Ahnung, das ist ja schon ich bin leider in Jahreszahlen nicht so sehr immer, dass ich mir die merke. Also es gibt ja schon sehr lange die evangelische Frauenhilfe. Aber ich habe so Kinder und Familienarbeit gemacht. Also ich habe viel so Freizeiten, Grüßzeiten, wie die halt nennen, gemacht, wo ich dann mit denen unterwegs war und wo wir dann, ob wir Bibelarbeit gemacht haben, ob wir andere hochphilosophische Themen, wir haben alles angeschnitten. Also das war eine absolut spannende und schöne Zeit.
Mhm. Die und bist ja dann, spät nach der Wende, bist ja wieder in den Schuldienst gegangen.
Da bin ich wieder rein.
Weil die Arbeit mit Kindern oder das Sein mit Kindern dich doch erfüllt haben. Was könntest du, wenn du sagst, so drei Dinge, die Kinder dich so richtig gelehrt haben, also wo du sagst, das ist etwas, was mich mitgeprägt hat, also dieses eine mit dem Schlüsselbund, das tust du nie wieder, also diesen Respekt einfordern.
Aber das war schon einschneidend.
Was wären so die, ich sag mal drei, als drei was?
Also eins fällt mir ein, das hat noch gar nichts mit der Schule, in der ich als Lehrerin war, zu tun gehabt.
Ja, du bist ja auch als Mediatorin. Tätig.
Jetzt mittlerweile, ne?
Schon
fast 20 Jahre jetzt. Ja. Und jedenfalls, also eins hat mich eigentlich als Kind geprägt. Also wir haben, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass ich immer hin und her gerissen war. Also ich würde es heute mal pauschal sagen, zwischen Gut und Böse.
Okay.
Weil viele Kinder erleben das ja. Ne? Wenn sie da was machen, dann wird es das Böse. Und wenn sie da was machen, ist es gut. Mhm. Also, und sie müssen eigentlich oft überlegen, hey, muss ich das jetzt so oder so machen? Also der will das so und der will das so. Mhm. Und damit kommen sie ja eigentlich durcheinander. Wenn sie angenommen würden, so wie sie sind, würden sie das Problem ja nicht haben. Ne? Mhm. Und das hatte ich aber als Kind. Mhm. Ich hatte das, weil ich habe immer gedacht, oh, meine Familie. Also meine Mutter hat immer gesagt, na hoffentlich wird das gut. Da hatte ich ja noch eine ältere Schwester, die ich übrigens auch sehr liebe, aber die natürlich mit 15 Jahren älter meinte oder gedacht hat, ja, sie ist auch sowas wie meine Mutter und die war es irgendwo letztendlich sogar. Aber ich habe gemerkt, ich will sie alle lieben. Also ich bin immer so gewesen. Ich wollte lieben. Und das Verrückte war, dass ich das erste Mal darauf gestoßen bin, dass meine Mutter von mir wie verlangt hat, oder sie hat es oft gesagt, und wir Kinder nehmen das ja dann so auf. Also dein Vater war nicht so das Besondere, ne? Und ich. Und ich dachte, man war ja auch in der Christenlehre, ne? Ich war ja überall so. Dann habe ich gedacht, nee. Vater, Mutter, Ehren. Wie mache ich denn das? Mhm. Also der war ja schon gestorben. Mhm. So, aber ich sollte ihn trotzdem nicht lieben, ehren und so weiter. Das konnte ich nicht verstehen.
Hast du heimlich gemacht?
Das habe ich heimlich gemacht. Und zwar habe ich eine glorreiche Idee gehabt als Kind. Ich habe dann wirklich für mich gesagt, Moment, wenn ich jetzt nach außen meine Mutter liebe und innen meinen Vater, innen sieht kein Mensch, Ich kann ihn lieben, so viel und wen ich will.
Ja.
Und zwar meine Rettung. Ich empfinde sie heute noch als Rettung, weil ich damit aus diesem trotzdem immer mal reingekommen, aber aus diesen Vorurteilen herausgefallen bin. Ja. Und ich habe ihn, nachdem ich dann später auch sein Tagebuch gefunden habe und kapiert habe, wie kaputt ein Mensch auch aus so einer Kriegszeit kommt. Weil er war, also mein Vater ist 1800, kennst mich nicht, geboren.
Ja.
Also da weißt du, was das für Jahrgänge waren. Und damit sollte ich als Kind zurechtkommen. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, nee, ich kann das, glaube ich, nicht verurteilen. Ich muss es verstehen und vielleicht sogar irgendwie, ich bin dankbar, dass ich trotzdem da bin. Mhm. Das war sozusagen das Aha-Erlebnis, dass ich eben, ja, vielleicht auch diesen Menschen, der kaputt, krank war, mein Leben zu verdanken habe.
Traumatisiert.
Ja. Ja, und da habe ich wieder das, was wir auch schon gesagt haben, dass manchmal so aus Situationen ganz tolle Dinge entstehen. Mhm. Die muss man gar nicht steuern. Das hat niemand bei mir gesteuert. Das war ich selber, weil ich einfach nicht raus wollte aus diesem, ja, Lieben, aus diesem Ich mag euch.
Und da waren die Kinder, die dir anempfohlen, also sprich als Lehrerin,
die waren dann dankbar. Die waren vielleicht noch nicht mal immer dankbar, aber weil es immer wieder Entwicklung, naja, es gab ja immer Entwicklungsprozesse also ich glaube zum Beispiel heute in der Lehrerausbildung, da hinkt noch was. Mhm. Es hinkt einfach die Tatsache, dass junge Leute nicht auf diese Beziehung vorbereitet werden. Also es gibt da mal einen kleinen Workshop und dort mal, aber es wird nichts gemacht, was jetzt dazu beiträgt, dass sich jemand, der den Beruf ergreift, sagt, ich liebe Kinder und deshalb will ich das machen. Mhm. Also das ist es zum Beispiel später bei mir gewesen, dass ich gesagt habe, nee, ich habe erkannt, dass Kinder nicht nur einfach was sind, was wir formen, sondern was uns auch formt, was mit uns auch was macht. Und dieses Hin und Her war eigentlich das Schönste überhaupt in meinem Leben.
Ja. So Beispiele noch, wo du dich dran erkennst, dass Kinder dich sozusagen gerüttelt haben.
Ja,
zurechtgerüttelt, dass da etwas Form an dir angenommen hat. Durch Kinder.
Also ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ich hatte in dieser Zeit, also es war 1980 rum, da habe ich durch eine Freundin, die leider nicht mehr lebt, die hatte dann zu mir gesagt, da in der Gemeinde in Potsdam, da wird ein Kurs gemacht nach Thomas Gordon, Familienkonferenz, was wir ja in der DDR nicht kannten.
Ja
und da habe ich gedacht, oh, ja, finde ich spannend, und ich habe sowieso gemerkt, irgendwie, weiß nicht, ja, ich bin hin und her gerissen zwischen dem, was ich gelernt habe, zwischen dem, was ich probiert habe und. Dann habe ich das mitgemacht und habe gemerkt, ja, wir müssen mehr reden, wir müssen also mehr im Austausch sein. Und das war eigentlich so, für mich war das schon 1980 der Ansatzpunkt, wo ich dann später gelandet bin.
Ja. Ne?
Also in der Mediation, das ist ja nichts anderes. Also Thomas Gordon hat ja im Grunde genommen, genauso wie Marshall Rosenberg oder so.
Mit der gewaltfreien Kommunikation.
In Form der gewaltfreien Kommunikation, also für mich enormes geleistet. So, und das war eigentlich so die Situation. Und da bin ich natürlich dann in der Schule wach geworden. Ne? Weil ich habe dann gedacht, Moment mal, du bist ja hier manchmal wie ein Dragoner. Ja? Also jetzt guck mal, ob das nicht anders geht. Und dann habe ich... Also heute weiß man das ja in der Psychologie, also mal Dinge sich oft genug vornehmen, dann können sie eintreten. Ne? Und dann habe ich gesagt zu meinen Schülern, passt auf, ich habe einen Kurs mitgemacht. und da habe ich das und das gelernt und ich möchte ganz anders mit euch umgehen. Ich merke, dass ich nicht zufrieden bin, wenn ich nur danach mich richte, also hört ihr mir zu oder macht ihr mit mir mit? Und wenn nicht, dann wäre ich wütend, das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was ich will. Und dann habe ich angefangen. Und das war erstmal gar nicht so einfach, weil es war ja plötzlich anders. Ja? Aber ich habe es vertreten und ich habe mich immer wieder selber ermuntert, da dabei zu bleiben. Und habe ja dann später, eigentlich nach der Wende dann, ne, habe ich ja nochmal so eine Ausbildung gemacht. Es gibt ja in Brandenburg das Fach Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. Mhm. Und das war eigentlich so, da habe ich so aha gesagt. Weil genau das war, was ich als Kind schon wollte. Mhm. Mit allen und über alle. Also so, ja, ne?
Über
also,
Gott und die Welt.
Genau, sozusagen. Über Gott und die Welt, mit allen und zwar mit jeder Auffassung. Mhm. Auch zu diskutieren, im Gespräch zu sein oder zu spielen oder wie auch immer.
Das ist das aus der Familienkonferenz, kommt mir jetzt so einmal in, ich habe mich nicht damit beschäftigt, ja, aber dass den Kindern das gleiche Rederecht.
Na, einmal das, genau.
Eingeräumt wird und jeder darf zu Ende reden und wird nicht unterbrochen oder beurteilt.
Einmal das sowas. Und zum anderen ist natürlich bei Thomas Gordon auch so zu gucken, wer hat denn jetzt eigentlich das Problem? Mhm. Ja? Mhm. Und wenn ich dann heute, also ich könnte mich ja heute angucken, könnte mich köstlich amüsieren, weil ich hatte damals das Problem, ich konnte mich nicht leiden. Also ich konnte nicht leiden, wie ich als Lehrerin war.
Ja.
Ja, also die ersten Jahre. Es war wirklich nur die ersten Jahre. Dann habe ich auch mit meinen Schülern darüber diskutiert, wann wird ein Mensch wütend oder was passiert da eigentlich, ja? Sonne also ich meine, ich will ja jetzt nicht jemand sein, der bloß noch so ganz lammfromm da, ne, alle gewinnt, das schafft kein Mensch, nee, weil die Kinder ganz anders sind, ja? Also muss ich ja auch erklären können oder mit ihnen herausfinden können. Und das habe ich mit ihnen gemacht, also dass wir oft diskutiert haben. Und ich habe dann manchmal so also Schulerlebnisse gehabt, wo ich gemerkt habe, wow, das musst du auch bedenken. Mhm. Also weil du gefragt hast nach einer Situation. Ich habe das oft später dann in meinen Mediationsseminaren auch erzählt. Es gibt ein Kind, das hat mich wachgerüttelt. Und zwar, also war das ein Mädchen, siebte Klasse, die eigentlich hat die mir jede Stunde fast zur Hölle gemacht, zerschossen und ich dachte immer, was mache ich? Und ich habe es mit Freundlichkeit versucht, ich bin natürlich auch mal irgendwie ausgerastet oder keine Ahnung. Ich habe alle Register gezogen. Janosch Korczak hat übrigens gesagt, ein Lehrer muss alle Register können. Also habe ich gedacht, okay, ziehen wir mal. Aber es half nichts. Und eines Tages habe ich gedacht, habe ich sie mir beiseite genommen, ich sage, ich muss mal mit dir reden. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe alles Mögliche probiert und ich wollte immer in eine Verbindung mit dir kommen.
Ja.
Und es gelingt mir nicht. Und es tut mir unendlich leid, aber ich bin jetzt ohnmächtig und hilflos. Ich habe keine Lösung mehr. Und da sage ich so zu ihr, hast du eine?
Jetzt bin ich gespannt.
Und da sagt sie, ja. Aber es kam so spontan, ich dachte, wow, jetzt kriegst du eine Lösung offenbart, ja? Und da sagt dieses Mädchen zu mir, bringen Sie meine Mutter um, dann ist alles gut.
Bringen Sie meine Mutter um,
dann ist alles gut. Ja. Bringen Sie meine Mutter um. Und ich denke, Moment, ich dachte, ich bin im falschen Kino. Mhm. Und habe gesagt, Moment, das verstehe ich gerade gar nicht. Mhm. Ich glaube, das musst du mir erklären.
Ja.
Weil sowas habe ich noch nie gehört. Ja.
Das heißt, das war eine Einladung von ihr, versteh mich.
Dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt.
Ja.
Ja. Und dann hat sie mir eben erzählt, die Mutter arbeitslos, Alkoholikerin und noch ein kleiner Bruder, um den sich dieses Mädchen kümmern musste. Mhm. Sie konnte keine Leute zu sich nach Hause einladen, weil sie nie wusste, in welchem Zustand die Mutter ist, wenn sie von der Schule kommt. Und ich erstmal bin ich nach Hause und ich habe gesessen, ich glaube, ich habe geheult, ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle war ich zerschmettert und habe gedacht, Moment, wenn wir mit Kindern arbeiten und wir wissen nicht, was sie hier mittragen. Und da habe ich natürlich dann auch mit meinen Kollegen mehr diskutiert und habe gesagt, wir wissen doch gar nicht, was sie für Voraussetzungen haben. Wir verurteilen oder beurteilen ein Verhalten, und sind aber gar nicht dahinter gestiegen, warum sie so sind. Eigentlich wollte die doch nur auf sich aufmerksam machen. Oder jemanden finden, der sie versteht.
Ja.
Und das habe ich mit ihr kapiert. Und es war auch gut, dass ich später dann habe ich ja diese Mediationsausbildung gemacht. Und da habe ich das alles wiedergefunden. Da habe ich Thomas Gordon, da habe ich Marsha Rosenberg, da habe ich ja alles wiedergefunden. Und habe auch gemerkt, dass es ungeheuer wichtig ist, dass wir lernen. Also wieder. Ich glaube, wir müssen es wieder lernen. Ich denke, es gab das schon, immer mal wieder dieses Zuhören. Und hör einfach zu.
Ja, vor allen Dingen, also meine Vision von Schule, wenn es denn überhaupt Schule in dem Sinne noch geben sollte, dass die Lehrer überhaupt wissen, wer vor ihnen sitzt. Ja, ja. Ja, ich habe so eine Mindmap entworfen und das war so meine Vision. Wenn eine Mindmap bekommt, alles hoch. Ja. Und das hat man innerhalb von 20 Sekunden erfasst, was ein Kind umtreibt.
Ja.
Ja? Ja. Ich habe meine alte Deutschlehrerin gefragt, wenn du gewusst hättest, dass der Störenfried in der letzten Reihe sich für ägyptische Hieroglyphen interessiert und richtig was drauf hat, hättest du ihn mit anderen Augen gesehen? Mhm. Und dachte, ja. Mhm. Ja, das heißt, ja, aber wir können doch, wir haben so viele Schüler. Mhm. Andersrum wird ein Schuh draus. Ja. Wenn ich Beziehung habe, das heißt, ich weiß, wie er tickt, nicht im Sinne von Manipulation, sondern dass ich sozusagen einen Verbindungshaken habe. Mhm. Ich weiß, dass dann, was weiß ich, jetzt ein RB-Fan ist oder was weiß ich. Oder sich für Frösche interessiert, alle Frösche der Welt. Ja. Ja, dann habe ich aber wenigstens etwas, wo ich ihn immer einladen kann mit. Und auf einmal wird nicht die Schule nicht mehr eine Sache der Disziplin, sondern von Beziehung und miteinander sich auf die Entdeckungsreise machen.
Weil du gerade das sagst mit der Disziplin, das ist zum Beispiel für mich auch immer so ein Angelpunkt gewesen, weil mir also einfach selbstbewusst geworden ist, schon, wie gesagt, glaube ich, sehr zeitig, schon als Kind eigentlich, dass es wichtig ist, Selbstdisziplin zu haben. Mhm. Sich selber zu sagen, okay, hier in der Situation will ich jetzt mal nicht der Störenfried sein oder hier in der Situation will ich jetzt mal ein bisschen offenmüpfig sein oder so. Ja. Also ich mir selber auch Aufgaben gebe in bestimmten Gruppen und das machen wir ja ganz normal im Freundeskreis. Mhm. Also ich weiß nicht, ich kenne bestimmt niemanden, der im Freundeskreis nicht einfach offen ist oder der sich nicht so gibt, wie er ist. Mhm. Das kann er im Freundeskreis. Ja? Und trotzdem passiert es auch da, dass wir da manchmal rausfallen. Weil wir plötzlich eine andere Meinung, weil wir plötzlich einen anderen Gedanken entwickelt haben. Ja, aber im Freundeskreis bemühe ich mich dann wieder, ne? Und guck, wie komme ich denn da wieder rein? Mhm. Und ich habe zum Beispiel das auch bei meinen Freunden gemerkt, die sagen, du bist immer so gewesen. Und ich sage, nö, ich war doch auch mal anders.
Herr K. geht traurig hinfort, weil man ihm gesagt
hat. Aber die sehen ja auch was, ne? Also Freunde sehen auch was. Und, und ich habe das eben dann auch in Bezug auf meine Schüler gemerkt, dass sie was sehen. Ja? Und ich weiß auch, dass ich nicht alle erreichen konnte. Und von dem Gedanken musste ich mich auch erst befreien.
Ganz wichtig, ja.
Weil ich kann nicht alle erreichen. Und ich weiß noch, ich habe mal irgendwann so einen gehabt, der war der war schon manchmal ganz schön heftig. Also der soll auch gewalttätig gewesen sein und so, ne? Und da habe ich dann zu einer Kollegin gesagt, ich sage, weißt du, ich weiß, ich erreiche den nicht. Vielleicht punktuell, aber nicht wirklich. Aber eins wünsche ich ihm, dass der mal eine liebe, nette Freundin trifft, die ihn weicher macht. Mhm. Ne? Also wo einfach was passiert, weil eine Beziehung da ist. Mhm. Und komischerweise habe ich diese Kollegin vor ein paar Jahren getroffen und hat gesagt, der hat eine Freundin, du, der war ganz anders. Ich sage, siehst du, das habe ich so geahnt.
Ja. Du hast ja auch Konfliktlotsen ausgebildet.
Ja, mache ich immer noch.
Machst du immer noch? Ja. Aber auch da kommen ja Kinder hin, die sich so ein bisschen engagieren wollen?
Ja.
Oder werden die da Abgeordneten
rein? Nee. Also es gab schon mal so Zeiten, wo das ein bisschen ähnlich war, aber nee, eigentlich nicht. Also eigentlich kommen die sehr freiwillig
und
es sind unterschiedliche. Also nicht nur die was verändern wollen. Mhm. Also ich mache ja meistens so Wochen, wo die natürlich dann auch, das darf man einfach nicht vergessen, Kinder sagen, oh, da habe ich mal frei vom Unterricht, da mache ich das mal
super.
Mit.
Ja.
Ist ja clever, ne?
Na klar.
Und es sind aber immer, also sehr unterschiedliche Kinder. Und es gibt eben einfach auch welche, die wissen noch gar nicht, dass sie das machen wollen, aber sie verändern sich trotzdem. Mhm. Und das ist für mich so spannend. Also ich habe wirklich da. Und ich lasse sie auch so, wie sie sind. Und also das habe ich wirklich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, glaube ich, mehr gelernt. Also wie gesagt, ich bin nicht so gestartet. Mhm. Das muss ich wirklich sagen. Also, ne? Also als ich angefangen habe, habe ich noch eine ganz andere rausgekehrt. Mhm. Ja? Aber da war ich ja auch auf der Suche. Wer bin ich denn als Lehrerin? Mhm. Ja? Mhm. Und ich wollte Partnerin sein. Ja? Wobei das ja auch wieder ein Konflikt ist. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch mit Lehrern gearbeitet, habe auch Lehrergruppen in Mediation gemacht. Und ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, eine Situation, wo ich gesagt habe, also wir müssten uns, glaube ich, mal verständigen, wie wir Kindern gegenüberstehen, ob wir Kinder lieben. Mhm. Und da ging ein Mann hoch und sagte, ich kann doch nicht sagen, dass ich Kinder liebe, dann hängen die mir sofort was an. Mhm. Na, ich sage, Moment mal, es geht um die Haltung.
Vielleicht sollte man das auch nochmal nicht, also man kann es nicht oft genug sagen, das Wort pädophil ist ein Euphemismus für die Handlungen, die damit beschrieben oder Menschen, die den Kindern was antun. Mhm. Weil Peis ist das Kind und Phileo heißt lieben. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, wir müssen für diese Menschen einen anderen Begriff finden. Richtig. Das ist, weil das ist nicht wahr.
Ja, für mich ist aber zum Beispiel wirklich ein Paradox, weil wenn man mal in die Gesellschaft guckt, ne, also interessant ist ja für mich als Musiklehrerin mal ehemalig, ne, dass zum Beispiel ganz viel in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, der Schlager hochkommt. Mhm. Und der deutsche Schlager hochkommt. Und was wird gesungen? Besungen? Die Liebe. Mhm. So. Mhm. Und jetzt frage ich mich, Moment mal. Wir haben also eine Sehnsucht, das eigentlich zu benennen. Aber wenn wir miteinander sprechen, dann nicht. Dann ist es plötzlich weg. Also ich müsste singen. Dann würde es gehen. Aber ist doch wirklich paradox. Ja? Warum soll ich nicht über Liebe zu Kindern reden können? So wie Janusz Korczak oder so. Ne? Der hat den Kindern Unrecht getan. Im Gegenteil. Ja? Der hat sein Leben für sie gegeben. Ja? Und ich habe einfach verstanden, dass es meine Haltung ist. Wenn ich sage, ich liebe Kinder, dann heißt es nicht, ich will die sexuell belästigen. Ja, Im Gegenteil, ich will ihnen das Vertrauen geben, dass sie sich gegen alles auch wehren können. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in LER auch jetzt habe ich einen Faden weg. Also Sexualität, wir hatten Sexualität und, also es ging noch nicht um Vergewaltigungen oder sowas, sondern eben um Belästigungen.
Ja, ja.
Und ich habe das dann oft erlebt, dass dann danach also Kinder da blieben und sagten, mir ist das und das passiert. Und da ist mir auch wieder bewusst geworden, wie viel wird im Dunkeln gehalten. Ich schäme mich dann auch für die Erwachsenen. Ich schäme mich wirklich für die Erwachsenen, die das tun, weil sie einer Seele etwas antun, die manchmal nicht mehr reparierbar ist. Die ist manchmal nicht mehr reparierbar. Ich kenne und in meinem Freundeskreis einige, wo das der Fall ist. Und da muss ich sagen, also, oder sagen wir mal, ich sehe, du zögerst, also vielleicht gibt es eine Reparatur oder wie man das nennen will. Aber ich denke, es ist ungeheuer wichtig, dass wir Kinder stärken, dass sie so sein dürfen, wie sie sind.
Und dass sie Nein sagen dürfen. Dass sie trotzdem geliebt sind, wenn sie Nein sagen.
Genau.
Ich glaube, das ist die wundervollste Erfahrung.
Das ist die allerbeste.
Wenn ein Kind lernt, ich darf Nein sagen.
Richtig.
Und dieses Nein zu etwas oder auch in dem Moment vielleicht zur Mama oder zu Papa, wird nicht mit Liebesentzug oder generell Liebesentzug bestraft. Mhm. Weil in dem Moment, wenn ein Kind das verinnerlicht, dann wird es niemandem erlauben, diese Grenze, weil es weiß, ich bin respektiert, auch wenn ich Nein sage.
Genau. Ja. Genau. Und ich habe also wirklich immer wieder, ich habe dir ja gesagt, dass ich eigentlich, ich glaube, in den 40 Jahren habe ich mehr von Kindern gelernt als die von mir.
Ja.
Ich habe mich nie für die besonders tolle Lehrerin gehalten. Also fachlich gibt es bestimmt größere als mich. Aber ich hatte diese Verbindung und ich wollte sie auch haben, weil ich habe mir immer gesagt, ob jemand ein Forscher werden will, ob jemand, keine Ahnung, irgendein riesengroßer Künstler werden will oder was auch immer. Das habe ich nicht das kann ich gar nicht beeinflussen, weil das sind Momente im Menschen eines Lebens, wo er Zusammenhänge erkennt und wo er plötzlich sich in diesen Zusammenhängen erkennt. Und deshalb liebe ich ja auch die Kunst, weil das ist ja eigentlich auch ein Beispiel dafür, dass es immer wieder in der Menschheitsgeschichte also Menschen gab, die gesagt haben, ich muss das jetzt machen. Mhm. Und egal, ob ich es in Kunstform mache oder als Wissenschaftler oder sonst was, ich spüre dieses Jetzt. Mhm. Aber wenn ein Kind das Jetzt spürt und der andere sagt, jetzt nicht, funktioniert
ja.
nicht.
Ja.
Und ich habe das aber als Kind erlebt. Also ich glaube, heute hätten sie mir schon alles diagnostiziert. ADHS, LRS oder keine Ahnung was.
Ja, ja.
Weil ich gesagt habe, ich bin aber froh, dass ich letztendlich, und da muss ich sagen, hat meine Mutter dann doch einen guten Beitrag geleistet. Also sie hat irgendwann, wahrscheinlich manchmal aus Kraftlosigkeit, hat sie mich aber gelassen, aber bekleidet. Also und da habe ich dann gemerkt, wow, das war für ihr Alter und für ihre Entwicklung und für das, was sie gelernt hat. Sie war also weder belesen noch sonst was. Also sie war wirklich einfach, ja, sie war eine Mutter. ja? Aber letztendlich hat sie mir das geebnet, dass ich so gehen konnte. Und dass ich eigentlich für mich auch, ich habe schon für mich auch eine Sicherheit entwickelt, auch wenn die immer mal wieder gestört wird, das ist klar.
Mhm.
Wobei ich jetzt gerade das Gefühl habe, es ist gerade sehr schön. ja.
Was mich halt an den Kindern immer wieder fasziniert, zumindest wenn sie klein sind, dass sie noch kein Konzept von sich haben, was sie darstellen müssen, sondern sie sind einmal im Hier und Jetzt, sie sind spontan, sie können auch mal Worte benutzen, die dann grausam erscheinen, weil sie kein Urteil darüber fällen, was sie da gerade gesagt haben. Da darf man dann mit ihnen ins Gespräch kommen,
richtig.
Was das bei dem anderen auslöst irgendwann.
Ja.
Aber dieses, und das habe ich bei Menschen, die wir geistig behindert nennen, genauso gehabt.
Mhm.
Die hatten auch kein Konzept von sich, die waren im Hier und Jetzt.
Ja.
Die
ja.
haben nicht dich umarmt und im nächsten Moment haben sie dir auch vor die Füße gespuckt.
Mhm.
Ja, oder sonst für nach einer ausgedacht.
Mhm.
Ein Schlusssatz, was wir Erwachsenen noch von den Kindern lernen dürfen. Und zwar möglichst bald.
Ja, möglichst bald. Sich einfach drauf einlassen. Und ich habe es schon mal, soll ich es mal sagen, wie
Bitte?
Ich es denke? Ich denke es tatsächlich so. Wir sind in unserem Leben mit ganz vielen Slogans vollgeballert worden. Und ich habe dir ja schon gesagt, dass ich also schon in dem Russischen auch was immer finde. Mhm. Und da war übrigens auch diese Liebe zu Kindern, habe ich auch immer gespürt. Und ich würde sagen, von Kindern lernen heißt tatsächlich siegen lernen. Also es befreit. Also es befreit tatsächlich, weil man nicht jetzt sofort muss, sondern man darf warten. Und ich habe auf manche Kinder, also zum Beispiel die Tochter meiner Freundin, habe ich 2,5 Jahre gewartet. Und dann saß sie plötzlich auf meinem Schoß. Plötzlich und unerwartet. Aber sie habe ich gerade vor 2 Tagen getroffen.
Schön.
Und ich sage, du bist meine Lehrmeisterin.
Elisabeth, ich danke dir für dieses Gespräch.
Bitte.
Und vielleicht ist es nicht das Letzte.
ja,
da kommt noch was.
Da kommt noch was, das glaube ich auch.
ja, liebe Zuschauer, nehmen Sie sich was raus, schauen Sie sich an, was Sie von Ihrem inneren Kind vielleicht noch lernen können. Wenn Sie immer zuhören und von den Kindern um uns herum, Kinder sind wundervoll und letztendlich sind wir ja alle Kinder, oder?
Oh.
Ich träume manchmal tatsächlich vom Kinderspielplatz für Erwachsene, alles wieder schaukeln oder so. Ich danke für Ihr Interesse und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.